Über Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Im Übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringkampf geht nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten, wider die Mächte, wider die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, wider die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. Darum ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt. So haltet nun stand, an euren Lenden gegürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und ergreift bei dem Allem den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können. Und nehmt an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und seid hierzu wach mit aller Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Ich wiederhole nochmal den ersten Vers. Im Übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Moderne Menschen sind Kraftanbeter. Der eine baut auf seine Muskeln, der andere auf seine PS, der dritte auf seine Investmentpapiere. Selbst ein kleiner Junge, der die Knöpfe eines großen Aufzugs bedient, setzt damit mehr Kraft in Bewegung, als früher ein König sie persönlich zur Verfügung hatte. Und schon ein Junge, der eine Rolltreppe fährt, hat damit mehr Kraft, die ihn bewegt, als früher der mächtigste Mann persönlich in seinem Alltag hatte. Die Frage ist nur, wie sieht es aus mit der Kraft und Macht, unser Leben zu meistern? Und da sieht es manchmal ganz anders aus. Das eine, der eine große Firma leitet oder vielleicht auch eine kleine Firma, der das alles beherrscht, sich noch nicht einmal selbst beherrschen kann. Dazu fehlt ihm die Macht. Du, ich hätte eine Bitte, wenn du jetzt weiter ruhig sein könntest, sonst musst du gehen. Ja? Gut. Macht im Leben, Kraft, um sein Leben zu meistern. Das ist wichtig. Und die Frage, wie sieht es da bei Christen aus? Wie meistern die ihr Leben? Wie meistern sie den Kampf ihres Lebens? Gibt es einen Vergleich, den manche unter uns kennen? Ist ein bisschen klein geraten, mein Vergleich. Ich vergleiche einen Christen mit so einem Streichholz. Steht so ein bisschen alleine im Leben da, aufrecht natürlich. Aber dann kommt so der Lebenskampf, in dem man versucht, sich zu behaupten. Und irgendwo taucht dann so eine Macht auf und man ist geknickt. Geknickt durch die Umstände, geknickt durch seine Gefühle, geknickt durch schlechtes Wetter, geknickt durch Leute, die einen nicht gegrüßt haben oder nicht eingeladen haben und so weiter. Und ja, natürlich, klar, wenn dann wieder andere Christen auftauchen, schließlich muss man die Haltung bewahren, dann strafft man sich wieder und sagt, ja, wie geht's? Es geht schon gut. Aber man ist trotzdem geknickt. Während hier heißt es, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, wenn ich so ein Nagel wäre, so richtig stabil und schön und kräftig, dann würde ich nicht so schnell geknickt werden, weil der nicht so schnell zu knicken ist. Zumindest ich kann ihn nicht knicken. Mit einer Maschine könnte man den schon auseinanderkriegen. Christus könnte man vergleichen mit so einem, der absolut stabil ist. Christus war in seinem Leben nie geknickt. Er war immer aufrecht. Er war immer in der Senkrechten zu Gott hin. Und hier heißt es, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn ich den Christen mit so einem Streichholz vergleiche und Christus mit so einem Nagel, dann wäre die Frage, wie man beide miteinander verbinden kann, damit dieses Streichholz durch die Stärke des Nagels gekräftigt wird. Das ist eigentlich einfach, indem, ich weiß nicht, ob Sie das von weitem noch erkennen können, indem man das Streichholz an diesen Nagel festmacht. Jetzt könnte ich das Streichholz nicht mehr zerbrechen. Das heißt, ein anderer auch nicht, weil es die Stärke des Nagels hat. Es ist noch in sich noch genauso schwach wie vorher. Es ist kein Dort stärker geworden, aber es lässt sich nicht mehr zerbrechen, weil es durch diesen Nagel absolut geschützt ist. Und das bedeutet es, wenn es hier heißt, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann hieße das, dass ich mich so sehr mit Christus eins mache, dass er in meinem Alltag steht. Am letzten Sonntag sprachen wir über Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und da hatten wir gesagt, Heiligung bedeutet, sich mit Christus eins machen, sich mit ihm vereinigen und identifizieren. Und genau darum geht es auch hier. Gekräftigt werden in der Kraft und Macht seiner Stärke bedeutet, sich so sehr mit ihm eins machen, dass er unser Leben bewältigt. Im Folgenden wird es dann hier mit einer Waffenrüstung verglichen, die wir anziehen sollen, um in diesem Kampf des Lebens standzuhalten. Wenn wir also sehen, die Kraft Jesu ist etwas, was uns jeden Tag zur Verfügung stehen soll, dann müsste in dieser Waffenrüstung in jedem Teil diese Kraft Jesu zum Ausdruck kommen. Hier heißt es von dieser Waffenrüstung, zieht an den Gürtel der Wahrheit. Es ist klar, so ein Soldat früher, die hatten ja so weite Gewänder, vielleicht so ähnlich wie so ein Talar hier. Wenn ich mit dem kämpfen sollte, würde ich über meine eigenen Füße fallen, weil ich mich darin verheddern würde. Das heißt, sie mussten ihre Gewänder erst einmal zusammengürten, um überhaupt einsatzfähig zu sein. Wahrheit, wir sagten, in jedem Teil der Rüstung müsste man Jesus und seine Stärke erkennen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, er ist derjenige, der mein Leben zuchtvoll gestaltet. Er ist die Wahrheit. Er möchte mein persönliches Leben ordnen, sodass ich mich nicht darin verheddere und dann über meine eigenen Füße falle. Jesus hat, als er historisch gelebt hat auf der Erde, auch einmal sich umgürtet, und zwar um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das heißt, dieser Gürtel der Wahrheit ist die Voraussetzung zu einem Einsatz, zum Dienen, um verfügbar zu sein und das zu tun, was er möchte. Wahrheit sollte natürlich auch im Alltag da sein, dass dort, wo sich die Dame an der Kasse verrechnet und man hat es im Geist mitgerechnet und festgestellt, dass sie, was weiß ich, irgendwas nur einmal gezählt hat, obwohl es zweimal da ist, dass man ihr das sagt. Sie haben sich verrechnet, wir haben zweimal das Gleiche. Oder dass man für manche Dinge vielleicht einen Kassenzettel verlangt, die ohne Kassenzettel billiger wären. Und ähnliche Dinge. Jemand sagte mal, Wahrheit ist oft ein bisschen teurer. Aber dadurch bleibt mein Leben im Frieden mit Gott. Und ich glaube, das ist wichtig. Gürtel der Wahrheit heißt also, Christus umgibt mich und schenkt im Alltag Zucht. Dann geht es um den Panzer der Gerechtigkeit. Klar, so ein Soldat braucht einen Brustpanzer und auch einen, der ihn vom Rücken her schützt, damit er nicht so schnell verletzt wird. Wir kennen die Sage von dem Siegfried, der sich in Drachenblut gebadet hat und dadurch unverwundbar war. Nur leider war bei diesem Baden so ein Blatt zwischen seine Schulterblätter gefallen, sodass er dort eine verwundbare Stelle hatte, die ihm dann später auch zum Verhängnis wurde. Wir haben uns nur nicht in Drachenblut gebadet, aber mit Blut hat es auch etwas zu tun. Und zwar als Jesus sein Blut vergossen hat, als er am Kreuz starb, schenkte Gott dadurch mir seine Gerechtigkeit. Jesus übernahm am Kreuz meine Sünde und ich übernahm seine Gerechtigkeit. Es ist ein Tausch. Gott rechnet ihm mein Fehlverhalten zu und mir rechnet er seinen absolut reinen, sauberen Charakter und sein Wesen zu. In Gottes Augen ist ein Christ kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter, weil er von allen Seiten verchristust ist. Christus umgibt ihn von allen Seiten und Christus ist ein Gerechter. Ich wiederhole das nochmal. In Gottes Augen ist ein Christ kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter. So wie ein versilberter Löffel außen nur Silber sichtbar werden lässt, obwohl im Innern ein anderes Material steckt, ist ein Christ verchristet, obwohl in seinem Herzen leider noch manche Dinge nicht in Ordnung sind. Das heißt, der Panzer der Gerechtigkeit ist Christus, der uns von allen Seiten umgibt, so dass wir sagen können, ich bin von Gott vollständig angenommen. Dann geht es weiter an den Schuhen, an den Füßen beschuht mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Schuhe braucht man für Bewegung. Wenn einer immer nur in seinem Sessel sitzen würde, braucht er keine besonderen Schuhe dafür. Aber wenn er auf die Straße geht, braucht er Schuhe oder auch in seinem Zimmer schon Fußbekleidung. An den Füßen beschuht mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens heißt unterwegs sein auf den Wegen Gottes. Bewegt sein von ihm. Und das wäre sicher wichtig, das ganz klar zu sehen. Persönlich sind wir nicht so sehr bereit, Gottes Wege zu gehen. Aber wenn Jesus uns bereit macht, dann fangen wir an, Gottes Willen zu tun und seine Wege zu gehen. Er sagte mal, meine Speise ist es, dass ich den Willen Gottes tue, und zwar immer. Das heißt, in diesen Schuhen kann ich letztlich auch wieder Christus erkennen, der mich bereit macht, mich von Gott bewegen zu lassen. Eine Hauptform der Sünde, auch unter Christen, ist die Passivität. Nicht bewegt werden von Gott. Nicht bewegt werden von seiner Liebe zu anderen Menschen. Nicht bewegt werden von seinem Interesse an der Gemeinde. Dafür aber bewegt werden von meiner Bequemlichkeit, von meiner Trägheit, von meinen Gefühlen, von meinen Vorurteilen. Und das nagelt mich an der Stelle fest. An den Füßen beschuht mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens heißt verfügbar sein für seine Wege. Dann geht es um den Schild des Glaubens. In einem Psalm heißt es, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und Gott sagte dem Abraham, ich bin dein Schild, fürchte dich nicht. Das heißt, der Schild ist Gott. Klar, er schützt mich. Wer schützt das Streichholz? Nur der Nagel. Gott schützt uns durch seine Gegenwart vor Angriffen des Feindes. Ich bin dein Schild, ich beschütze dich vor diesen feurigen Angriffen des Feindes, von deiner Umgebung, das heißt von außen und auch von innen. Dann geht es um den Helm des Heils. Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Das heißt, in diesem Heil erkennen wir schon wieder Jesus, der unseren Kopf beschützt vor heillosen Gedanken, der unsere Gedankenwelt und unser Innenleben ordnet. Und zuletzt das Schwert des Geistes ist die einzige Angriffswaffe hier bei dieser ganzen Rüstung. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wort Gottes ist ein anderer Name für Jesus. In Johannes 1 fängt es an, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, in diesem Schwert des Geistes erkennen wir schon wieder Jesus, allerdings dann auch die Bibel, die er gebraucht, um nach außen und auch nach innen zu kämpfen. Dieses Schwert des Geistes, die Bibel, kann man einsetzen nach außen und nach innen. Nach außen vielleicht ist jemand sehr einsam und dann muss er dieses Wort gebrauchen, um gegen seine Einsamkeit zu kämpfen. Indem er zum Beispiel sich ganz bewusst macht, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sagt, mit dieser Zusage will ich jetzt leben und meine Einsamkeit bekämpfen. Oder ein anderer ist in einer sehr betrübten Lage, wo er nicht so richtig weiter weiß. Und dann fällt ihm so ein Spruch ein, wie 1. Korinther 10, Vers 13, wo es heißt, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche. Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und dann wird er sagen, oh, meine Lage ist schwierig, aber Gott sagt, sie geht nicht über meine Kraft und sie ist zeitlich begrenzt. Und es ermutigt ihn, da durchzukommen und zu sagen, der Herr bringt mich hier durch. Und so kann er mit diesem Bibelwort diese Lage meistern. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wirkt auch nach innen, indem es mich zum Beispiel gedanklich reinigt, indem es mich auch von Vorurteilen trennt und so auch im Innern eine Wirkung hat. Zu all dem gehört das Gebet als eine Art Kampfübung, die Bereitschaft für Christus im Einsatz zu sein. Ja, die Frage, wozu braucht man eigentlich diese ganze Waffenrüstung? Hier heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Das heißt, Christen sind Leute, die in besonderer Weise in einem Kampf stehen, und zwar in einem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Die Bibel sagt ganz klar, dass die ganze Welt finster ist, jetzt nicht von dem Sonnenlicht her gesehen, sondern so von der Einstellung, während Jesus das Licht der Welt ist. Und Christen sind Kinder des Lichtes. Klar, Licht und Finsternis sind immer Gegensätze. Insofern wird jeder Christ immer einen Feind haben, nämlich den Teufel. Der Teufel ist eine Person, mancher möchte ihn nur als das Prinzip des Bösen ansehen. Das geht nicht. In der Bibel wird ganz klar gesagt, dass er eine Person ist, die ursprünglich ein gesalbter Cherub war, das heißt ein Engel Gottes, der dann einen persönlichen Sündenfall vollzog und ein Teufel wurde und dabei viele Engel mitnahm, die dann Dämonen wurden. Das heißt, der Böse ist eine Person, nicht nur eine Macht. Er ist der Chef der Finsternis, der Chef des Verborgenen und Okkulten, während Jesus der Chef des Lichtes ist, all dessen, was offenbar wird. Es ist klar, Licht und Finsternis, wenn die aufeinandertreffen, wer ist der Sieger? Es ist völlig klar, das Licht. Finsternis in dem Sinn kann überhaupt nicht siegen. Wenn Licht in einen Raum kommt, weicht die Finsternis automatisch. Finsternis ist nichts Aktives in diesem Sinn, sondern ist nur das Fehlen von Licht. Und wenn Licht und Finsternis aufeinandertreffen, siegt immer das Licht. Es sei denn, es würde gelingen, die Lichtquelle zu beseitigen, dann würde die Finsternis siegen. Aber solange die Lichtquelle da bleibt, siegt immer das Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Natürlich ist das ein Kampf. Christen stehen immer im Kampf, und zwar mit einer unsichtbaren Welt. Egal, ob sie das wollen oder nicht, da gibt es an keinem Tag Waffenstillstand. Es gibt niemals einen Friedenszustand. Es gibt höchstens einmal Gefechtspausen. Und wichtig ist, wenn man gegen einen Feind kämpft, dass man ihn kennt. Jeder bessere Fußballverein schickt seinen Trainer oder irgendeinen Mitspieler, um den nächsten Verein zu studieren, gegen den sie spielen sollen, wie die kämpfen, wie die Positionen besetzt sind, wen man besonders bewachen muss. Es ist wichtig, seinen Feind zu studieren, um sich auf ihn einzustellen und in der richtigen Weise zu kämpfen. Und hier heißt es, dass er listige Anschläge hat. Griechisch steht da das Wort Methode, Methodeias. Er arbeitet mit Methode. Nicht so dilettantisch, so mal da ein bisschen und dort ein bisschen, da steckt ein Plan dahinter. Was ist das Ziel seiner Methoden? Das Ziel seiner Anschläge ist, Christen für Gott unbrauchbar zu machen. Das Ziel aller Anschläge Satans ist, Christen für Gott unbrauchbar zu machen. Sei es dadurch, dass er sie in andere Dinge verstrickt, die plötzlich so viel Zeit kosten, dass man für Gott gar keine Zeit mehr hat. Sei es, dass irgendwelche Bindungen aufgebaut werden, Bindungen an Personen, die dann vielleicht mit Gott nicht mehr so viel zu tun haben möchten, sodass man wiederum keine Zeit hat für ihn. Erstaunlich ist, dass Satan Christen normalerweise nicht zu dummen Dingen auffordert. Der sagt nicht, wenn nachher einer rausgeht, du, da steht ein Fahrrad, was nicht abgeschlossen ist, klau das mal. Der sagt nicht, du, da steht ein Auto, nimm einen Stein und hau die Scheibe ein. So primitive Dinge trägt er an Christen gar nicht heran, weil er weiß, dass er damit gar keinen Erfolg hätte. Sondern er zeigt ihnen gute Sachen. Die biblischen Charaktere sind gewöhnlich durch ihre starken Seiten zu Fall gekommen, nicht durch ihre schwachen Seiten. Er arbeitet mit unseren Stärken, Denn unsere Stärken und Schwächen sind oft dieselben Punkte. Zum Beispiel der Josua, es war ein Mann, der befehlen konnte. Oh, der hat dann auch befohlen, als gar nichts zu befehlen war, weil er keinen Auftrag hatte. Und dann lag er auf der Nase. Da war der Mose, ein Mann, der aus einem Felsen Wasserquellen lassen konnte, dadurch, dass er ihn mit einem Stock schlug. Und weil er das so gut konnte, hat er es gleich zweimal gemacht, während es Gott ihm nur einmal auftrug. Das ist ein Mann wie Saul, ein absolut hervorragender Kämpfer. Aber er hat dann nach dem Kampf sicher ein Denkmal gebaut statt Gott. Und da könnte man jetzt viele Beispiele aneinanderfügen. Wir werden oft angegriffen auf der Ebene unserer besonderen Veranlagung. Und diese Ebene ist bei jedem verschieden. Ein Haupteinfallstor sind also nicht unbedingt nur die sogenannten schwachen Punkte, wo man sowieso weiß, dass man da hinkt, sondern oft die starken Seiten. Das ist einer, der sehr tatkräftig ist, der wird dann auf der Ebene der Tatkraft auf die Nase gelegt. Dass er eben Dinge tut, die nicht der Auftrag Gottes sind. Das ist jemand anders, der sehr auf Ausgleich bemüht, bedacht ist. Und der versucht eben dann auch an Punkten auszugleichen, wo es gar nicht um Alternativen Gottes geht, sondern wo Gott sagen würde, lass deine Finger überhaupt davon. Das ist einer, der sehr gut führen kann, aber er führt vielleicht auch manchmal an Punkten, wo er keinen Auftrag hat und fängt so an, Leute zu bevormunden. Und so könnte man jetzt Punkt für Punkt aufbauen. Oft sind diese Einfallstore des Feindes unsere Stärken. Ich möchte trotzdem einige Taktiken noch sagen, die sicher sehr häufig eingesetzt werden von ihm. Der Name Satan heißt auf Deutsch Ankläger. Auch Christen werden häufig zu Anklägern dadurch, dass sie andere kritisieren. Sie meinen zwar, das wäre ein geistliches Verhalten, aber wir haben nicht das Schwert der Kritik in der Hand, sondern das Schwert des Wortes Gottes, und Kritik ist keine geistliche Waffe. Sondern durch Kritik werden wir auf die Ebene des Anklägers herabgezogen und klagen unsere Brüder an. Wir müssten von der Ebene des Vorwurfs wegkommen zur Ebene der Motivation, dass wir dem anderen helfen, die Interessen Gottes kennenzulernen und sich mit ihnen eins zu machen. Das ist ein häufiger Angriffspunkt, dass wir zu Anklägern werden. Eine andere Taktik des Feindes ist die, dass er viele Dinge wiederholt. Es macht ihm nichts aus, Dinge tausendmal zu wiederholen. Vielleicht hat man sie ganz oft abgeblockt und hat gesagt, das ist nichts für mich, aber irgendwann sagt man, warum soll ich immer anders sein als die anderen? Ich werde da jetzt auch mal dabei sein. Und das ist gleich die zweite Taktik oder eine weitere Taktik des Feindes, ist ein Meister der Statistik. Er sagt, guck mal, die anderen, die leben doch auch nicht falsch, oder? Warum willst du immer anders sein? Warum möchtest du Außenseiter sein? Das ist doch so schade und tut dir selbst weh. Schließ dich doch in die Gruppe ein, dann bist du anerkannt und angenommen und dann geht's dir besser. Ein Bekannter brachte mal da das Beispiel von der Spinne. Die Spinne ist ein Insekt, das den anderen das Blut aussaugt, um mit der Kraft dieses ausgesaugten Blutes dann die Nächsten zu fangen. Das ist das Wesen der Statistik. Sie saugt den einen das Blut aus, sagt, guck mal, so viel Prozent sind das schon. Und mit diesen so viel Prozent fängt sie dann den nächsten Prozent. Das ist eine Taktik des Feindes, mit der er uns fangen möchte. Eine andere Taktik ist die sogenannte Zuckerbrot- und Peitschen-Taktik. Vielleicht fallen einige wie Geier über dich her und machen dich mit Spott kaputt oder mit Vorwürfen. Eine ganze Zeit lang, das ist die Peitsche. Und dann plötzlich Zuckerbrot. Ach, komm mit, du, ich habe deine Veranstaltung, ich lade dich mal ein, ich bezahle dir das. Du, komm mit, wir tanzen da mal zusammen. Du, ich habe da ein Konzert für dich gebucht. Wir haben da ein Musikfestival, kommst du mit? Ich habe schon ein Auto. Auf einmal das Zuckerbrot, angenehm, wohltuend, einschmeichelnd. Und dann wieder Peitsche, dann wieder Spott, Brutalität. Und das so im Wechsel. Und wenn man bei dem einen nicht nachgibt, bei dem Brutalen, da wird man meistens standhalten. Bei dem Zuckerbrot dann, wo es plötzlich so freundlich wird, ist es viel schwieriger, standzuhalten. Denn jemand, der freundlich wirkt, abzulehnen, ist sehr viel schwieriger, als jemand abzulehnen, der brutal ist. So ein Wechsel, Zuckerbrot und Peitsche. Und ein anderer Punkt noch ist die sogenannte Salamitaktik. Kennen wir ja so eine Hartwurst, von der kann man eine Scheibe abschneiden. Und wenn ich eine Scheibe abschneiden würde, würde die Wurst dann hier wieder zeigen, wüsste keiner, ob da eine Scheibe fehlt. Und wenn ich wieder eine abschneide und sie wieder zeige, wüsste wieder keiner, ob eine fehlt oder nicht, weil man das dieser Wurst nicht ansieht. Aber insgesamt wird sie trotzdem kürzer. Und so gibt es Dinge einfach in unserem Leben, die immer so ein bisschen abnehmen. Zum Beispiel die Gebetszeit geht immer mal 5 Minuten zurück und dann betet man schließlich nur noch einmal am Tag. Und dann betet man auch schon mal einen Tag überhaupt nicht mehr, vielleicht nur noch vorm Essen. Ja, immer ein bisschen weniger. Und dadurch wird der Einfluss des Feindes immer ein bisschen größer. Oder man geht regelmäßig zum Jugendkreis, plötzlich sagt man, warum eigentlich? Ich könnte ja auch mal zu Hause bleiben, andere machen das auch. Ja, so eine Scheibe, einmal ist keinmal. Und plötzlich bleibt man wieder zu Hause. Und dann sagt man, ich gehe eigentlich zum Gottesdienst nur dann, wenn ich Lust habe. Und ich habe eigentlich nicht so oft Lust. So wird es immer weniger, ist die Salami-Taktik. Ich wiederhole gerade diese Taktiken noch einmal. Der Feind arbeitet in erster Linie mit unseren starken Seiten. Er stellt uns Dinge vor Augen, die gut sind. Und die kann man eigentlich nur im Gebet herauskriegen, ob das wirklich Gottes Auftrag ist oder ob das nur so ein optischer Eindruck ist. Er ist ein Ankläger und holt uns gerne auf diese Ebene der Kritik herab, dass wir auch Ankläger werden gegen andere. Er ist ein Meister der Statistik, der uns so machen möchte wie alle anderen. Er arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche, das heißt mit Brutalität, mit massivem Druck und mit Freundlichkeit. Und er ist ein Meister der Salamitaktik, dass Dinge ganz langsam abnehmen, sodass man sie selbst kaum merkt. Und hier steht in der Bibel, dem widersteht fest im Glauben. Das heißt, seid ganz mit Christus verbunden, damit ihr an dieser Stelle nicht nachgebt. Christen sind keine Menschen, die nachgeben, sondern Menschen, die stehen bleiben, wo Gott möchte, dass sie stehen bleiben. Der Klügere gibt nach, ist ein schönes Sprichwort in Deutschland, aber es geht darum, dass wir dort sind, wo Christus möchte, dass wir sind und dass wir nicht an der falschen Stelle nachgeben. Wir sollen nicht dem Feind Gottes nachgeben, sondern dem Willen Gottes Raum geben. Wir hatten gesagt, dass Christen immer in einem Kampf stehen, egal ob sie das wollen oder nicht. Jeder Gottesdienst ist eine Kampfhandlung gegen den Teufel, sagte Luther. Jedes Zeugnis, das ich einem anderen Menschen gebe, ist eine Kampfhandlung gegen die Finsternis, weil ich ja versuche, Licht in sein Leben hineinzutragen. Und in diesem Kampf stehen wir nicht alleine. Wenn wir an diesen Nagel denken, mit diesem Streichholz, eng verbunden hat das Streichholz die Stärke des Nagels. Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke heißt es, macht euch mit ihm eins und Christus ist in jeder Lage stark genug.